Sind Sie schon gespannt auf die neue Folge? Wir auch. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Wenn's dann selber auf die Jagd geht, sind Sie bei uns mit einer Jagdhaftpflicht gut abgesichert. Fair versichert. VGH.
Teppe und Schwänen ob Jagd. Mit dem niedersächsischen Jäger unterwegs im schönsten Bundesland der Welt.
Weidmannsheil, Christian.
Weidmannsheil, Bene.
Hier sind Teppe und Schwänen ob Jagd vom niedersächsischen Jäger heute mit einem ganz spannenden Thema. Und zwar geht es um Wildschäden. Und in erster Linie nicht darum, wie ich sie verhüte, das reißen wir nur ganz kurz an, sondern vielmehr darum, wie eigentlich so ein Schadensfall abläuft. Habe ich das richtig umrissen?
Naja, was ist denn eigentlich Wildschaden? Ist das Schaden, der am Wild gemacht wird? Oder ist das ein Schaden, der durch Wild verursacht ist? Wir Jägerinnen und Jäger wissen natürlich, dass der Schaden, der durch Wild verursacht wird, Wildschaden genannt wird. Und das ist eine ganz spannende Geschichte, eigentlich auch rechtsdogmatisch, wie das alles geregelt ist, nämlich überhaupt nicht so, wie wir das aus dem BGB, aus dem bürgerlichen Gesetzbuch kennen, das zwischen uns beiden zum Beispiel gilt.
Ja, hochinteressantes Thema. Es wird viel darüber gesprochen. Wir machen heute mal eine ganz verrückte Sendung.
Total verrückt.
Für unsere ZuhörerInnen. Ich wollte das einmal sagen.
Kannst du es bitte nochmal sagen?
ZuhörerInnen. Mhm. So, damit bleibt es aber auch dabei. Auf jeden Fall für euch vorbereitet. Wir haben jetzt einen Schlag. Der Bauer ruft an. Wildschaden ist da. Was passiert als nächstes?
Du gehst ja gleich ran wie Blücher.
Ja, wollen wir das so nicht?
Nein, also ich würde ja erstmal ein bisschen dogmatisch damit anfangen. Was ist eigentlich Wildschaden? Wer muss den eigentlich tragen? Und warum?
Ja, denn grundsätzlich ist es ja nicht so, dass immer der Jäger dafür verantwortlich ist.
Naja, grundsätzlich, wenn wir jetzt mal ins BGB gucken, also als Jurist, das macht mir so richtig Spaß, ne? Ja. So in die Gesetzesbücher reinzugucken und die Spielregeln da rauszulesen. Wenn du mal ins Gesetz guckst, wofür haftet man eigentlich? In der Regel gibt es so eine deliktische Haftung, also ich hau dir auf die Nase oder zerreiß dir dein Hemd.
Was ja schon häufiger vorgekommen ja, ist.
Dann muss ich natürlich, wenn ich das schuldhaft verursacht habe, aus Delikt dafür haften. 823 BGB, fortfolgende steht das alles drin. Aber so ein Wild ist herrenlos.
Ja.
Und warum muss ich überhaupt für erstens jemand anders, zweitens für ein Tier und drittens für ein Tier, das auch noch herrenlos ist, haften? Und das Ganze ergibt sich natürlich aus verschiedenen Gesetzen. Da haben wir Regeln im Bundesjagdgesetz, die sind aber nicht so konkret, wie wir das eigentlich kennen. Dann haben wir Regeln in den Landesjagdgesetzen und wir haben dazu noch passende Verordnungen. Und zu den Verordnungen kommen dann auch noch die jeweiligen Jagdpachtverträge. Denn selbst wenn das alles so geregelt ist, interessiert uns Jäger das eigentlich auch erstmal gar nicht. Aber die Jagdgenossenschaften übertragen das in der Regel durch die Jagdpachtverträge auf die Jagdpächter. Oder andersrum, wir Jagdpächter übernehmen diese Pflicht freiwillig im Jagdpachtvertrag.
Weil wir die Jagd haben wollen.
Zum Beispiel. Aber das ist dispositives Recht. Das bedeutet, man kann es vereinbaren, muss man aber nicht. Man kann es in voller Höhe vereinbaren und der Jagdgenossenschaft diese Pflicht abnehmen. Man kann das aber auch deckeln. Also es gibt da ganz verschiedene Möglichkeiten. Das unterliegt der sogenannten Privatautonomie, also der Freiheit zwischen zweier Vertragspartner das Ganze aufzuschreiben und zu vereinbaren. Und deshalb gibt es verschiedenste Möglichkeiten, eben auch diesen Wildschaden zwischen Jagdgenossenschaft und Jagdpächter zu vereinbaren. Aber erst einmal gelten die landesrechtlichen Jagdvorschriften. Und das ist in Niedersachsen das niedersächsische Jagdgesetz, in dem das geregelt ist. Da ist es Paragraph 34 und 35 des niedersächsischen Jagdgesetzes. Da steht nämlich, dass Wildschadensersatz zu zahlen ist. Wenn das im niedersächsischen Landesjagdgesetz nicht stünde, gäbe es dafür gar keine Anspruchsgrundlage, wenn man es nicht privatschriftlich oder eben in diesem Jagdpachtvertrag vereinbaren würde. Und es ist eben auch geregelt, dass es ein Feststellungsverfahren gibt, wenn man als Landwirt einen Wildschaden feststellt, dann muss man den auch innerhalb einer Woche bei der zuständigen Gemeinde als Wildschaden anmelden. Und auch dazu gibt es eine Norm in Niedersachsen, und zwar ist das die Verordnung über das Vorverfahren in Wild- und Jagdschadenssachen, schon aus dem Jahre 1999. Und da ist das Ganze geregelt, dass nämlich ein sogenanntes Vorverfahren zu regeln ist, durchzuführen ist. Und dieses Vorverfahren läuft dann so, dass man also als Geschädigter, das ist nicht der Grundeigentümer, sondern der Bewirtschafter, der diese Pflanzen, die dann beschädigt worden sind, dort angebaut hat, der geht dann zur jeweiligen Gemeinde, in der Regel beim Ordnungsamt angesiedelt, und stellt dort formlos den Antrag, er kann es schriftlich machen, er kann es aber auch mündlich machen, auf Feststellung eines Wildschadens.
Wie kann denn der Landwirt da dann das beurteilen, wie alt dieser Schaden jetzt ist? Ich meine, hier in Niedersachsen ist es jetzt ja auf einigen Flächen auch schon schwierig. Viele Bauern oder einige Bauern haben riesige Flächen, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie da nicht jeden zweiten Tag vorbeifahren, um zu gucken, ob da Wildschaden ist. Und kann der Bauer, ist der in der Lage, der Landwirt oder je nachdem, wer es auch immer macht, in der Lage zu beurteilen, ob der Schaden jetzt 3, 4 oder vielleicht dann 8 Tage alt ist?
Naja, das hat im Zweifel ein Wildschadensschätzer zu entscheiden, der nämlich dann von der jeweiligen Gemeinde eingeschaltet wird. Also der Landwirt ist gut beraten, wenn er erstmal jeden Schaden erstmal anmeldet. Ist natürlich auch mit finanziellem Aufwand verbunden. Man muss dafür auch eine Gebühr entrichten bei der Gemeinde. Aber wenn man das eben nicht rechtzeitig macht oder gar nicht macht, dann entfällt der Wildschadensersatzanspruch komplett.
Okay.
Das ist also die allerhöchste Hürde und auch die allererste Hürde überhaupt zur Wildschadensregulierung, dass man Schäden innerhalb von einer Woche erkennt und auch dann innerhalb einer weiteren Woche anmeldet.
Und da sagt der findige Jäger dann, okay, ich habe Wildschaden entdeckt, aber ich spreche da erstmal nicht mit dem Landwirt drüber. Das gibt ja böses Blut.
Also richtigerweise wäre es natürlich so, dass man als Jäger, wenn man irgendwo einen Wildschaden entdeckt, am besten einen Drückjachtbock nimmt und den er erstmal hinstellt.
So wie wir es heute Morgen schon gemacht haben.
So machen wir das immer. Manchmal machen das sogar die Bauern für uns, dass sie sagen, du, ich habe dir da einen Jachtstuhl, sagen sie dann, da in Weizen gestellt, da waren die Schweine. Würden wir natürlich nie sagen.
Ja, niemals.
Und dann setzt sich da heute Abend mal hin, imperativ. Ne? Den muss man dann ja auch befolgen, wenn der vom Jagdgenossen und das also für uns ja quasi die Jagdherren sind, die also hier Grund und Boden zur Verfügung stellen, auf den wir dann jagen dürfen. Ja, und dann habe ich eben auch dort häufig schon jagdlichen Erfolg gehabt, wenn ich mich dann dort hingesetzt habe. Und das ist das A und O, dieses formelle Verfahren durchzuführen. Das funktioniert eigentlich immer nur dann und muss nur dann funktionieren, wenn sich die Parteien nicht mehr so richtig verstehen. Da, wo das gut läuft miteinander, da guckt man auch mal über 2 oder 10 Quadratmeter Wildschaden weg, wenn es insgesamt läuft. Und wenn man dann gemeinsam dafür sorgt, dass ein Schaden gering gehalten wird, beispielsweise durch Einzäunen, beispielsweise durch Duftzaun, beispielsweise durch Bejagungsschneisen und aber auch durch Sitzfleisch.
Ja.
Oder eben auch durch Jägerinnen und Jäger, die man mal ansetzt, wo es eben nur wichtig ist, dass mal jemand sitzt. Und wenn er auch dem Wild im Wind sitzt.
Absolut. Einfach ein bisschen Beunruhigung dort betreiben.
Kann es ja auch gut sein.
Ja.
Nur die großen Probleme und diese formellen Verfahren kommen immer dann, wenn sich die Geschädigten mit ihren Schäden alleingelassen fühlen, wenn sich die Jäger um nichts kümmern und eben auch nicht so jagen, dass Wildschaden eingegrenzt wird. Heute Morgen rief mich ein Bauer an und sagte, wir müssen unbedingt mal was tun. Da gibt es einen Jagdpächter und der würde überhaupt nichts dagegen tun. Jetzt seien ihm 14 Hektar Grünland umgebrochen worden.
Das ist natürlich eine Menge.
Und da gilt es natürlich dann auch, die Sauenbestände im Griff zu halten. Und wenn man eben viele Sauen hat, dann kann man sich nicht darauf reduzieren, einmal im Jahr eine Drückjagd zu machen und da vielleicht nur Frischlinge freizugeben.
Ja.
Sondern wenn so viele Sauen da sind, dann muss man, und das ist ja unser Hegeauftrag als Jäger, dass wir die Wildbestände in einem gesunden Verhältnis auch im Hinblick auf mögliche Wildschäden halten. Das ist ja unser Auftrag. Und wenn wir das nicht tun, dann kann sogar die Jagdbehörde uns anweisen, das geht jetzt wieder aus dem Bundesjagdgesetz hervor, dass wir eben dafür sorgen, dass die Wildbestände entsprechend reduziert werden. Im Zweifel sogar mit Ersatzvornahmen, dass dann hauptamtliche Jäger kommen und das
wollen wir nicht.
So weit zusammenschießen, dass es wieder
so weit darf man es ja nicht kommen lassen.
Gesunder Bestand ist. Nein. Und deshalb appelliere ich immer daran, im Vorfeld schon tätig zu werden, es gar nicht dazu kommen zu lassen, dass es überhaupt ein formelles Wildschadensverfahren gibt.
Vielleicht auch an den Kirrungen im Wald Ruhe lassen, dass die Sauen sich dort konzentrieren und nicht unbedingt ins Feld laufen, um dort Schäden zu machen.
So machen wir das ja, dass wir die Kirrung durchaus noch beschicken. Auch regelmäßig ist auch wichtig. Und im Wald absolute Jagdruhe während der Vegetationsphase lassen. Dafür natürlich aber im Feld auch scharf das Schwarzwild bejagen insbesondere. Und damit kann man als Jäger ja auch mal den Jagdgenossen Bescheid sagen. Du, guck mal, auf deinem Acker habe ich dieses Wildschwein geschossen. Und übrigens, morgen bringe ich dir mal 20 Bratwürste aus diesem Wildschwein vorbei.
Ja, da freut er sich sehr. Darf ich nochmal zurückkommen zu dem Wildschadensschätzer? Ist das jetzt jemand, der ausgebildet in diesem Gebiet ist oder einfach nur jemand, der Erfahrung hat oder der vom Amt einfach nur dazu verdonnert wurde?
Also in der Regel sind es erfahrene Landwirte oder erfahrene Jäger oder beides.
Alles klar, im besten Fall.
Und die werden dann entsprechend von der Gemeinde bestellt und sind dann Wildschadensschätzer, sind also keine Sachverständigen, keine Gutachter oder sowas, sondern die schätzen den Schaden. Und die wissen ganz genau, wenn man so hochrechnet, so und so viel Hektar hat ein Acker, davon ist so und so viel Prozent beschädigte Fläche. Und dann rechnet man noch, was hätte man davon ernten können, wie hoch wäre der Ertrag gewesen. Von diesem Ertrag rechnet man dann noch so die Ernte- und Lagerkosten ab, vielleicht noch ein paar Steuern und so weiter, Transportwege. Und dann kommt man nachher in der Regel zu einem für beide Seiten angemessenen Betrag. Für die Jäger ist immer wirklich der allererste Einwand, das war Tollart.
Ja.
Also zu spät angemeldet. Damit dieser Einwand kommt und wenn man das Ganze noch ein bisschen untermauern will und insbesondere, wenn es um hohe Schäden geht, also gerade im Raps gibt es ganz große Probleme manchmal, weil es ja eine Winterbegrünung ist und dann gab es riesige Schäden in Schleswig-Holstein durch Dammwild dann im Raps, hoch fünfstellige Schäden. Und dann empfiehlt es sich auch wirklich, einen landwirtschaftlichen Sachverständigen dazu zu holen, der dann guckt, ob vielleicht irgendwelche Einwände zu machen sind, ob der Schaden vielleicht noch ein bisschen runterzurechnen ist. Beispielsweise, wenn jetzt bei den teuren Speisekartoffeln schon in einem frühen Stadium die Sauen zu Schaden gehen und einzelne Pflanzen aus der Reihe herausgebrochen werden, dann können diese Flächen aber von den Nachbarpflanzen zum Beispiel zum Teil mit übernommen werden und auch dort noch weitere Knollen gebildet werden, sodass es da noch zu einer Schadensminderung kommt durch die Nachbarstauden. Also es ist ganz interessant, das im Einzelnen zu sehen. Man kann da durch erfahrene und kenntnisreiche Sachverständige und Landwirte oder Berater vom Beratungsring oder auch über die Maschinenringe sicherlich gute Leute bekommen, die nochmal eine zweite Meinung dazu geben und die vielleicht auch nochmal sagen, also so hoch war der Preis dies Jahr nicht oder die Erntekosten hier sind besonders hoch oder du sparst ja auch Wegekosten dafür, dass du das Getreide eben nicht in die Scheune fahren musst und das kann man dann eben auch nochmal abziehen vom Preis. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und dieser Einwand immer, ist das nicht eigentlich zu spät angemeldet worden, denn es darf nur der Schaden wirklich berücksichtigt werden, auch bei diesen Schätzungen, das muss dann entsprechend berücksichtigt werden, der innerhalb dieses Zeitraumes auch erstattungsfähig ist. Und die Schäden, die eben älter sind, die sind damit um. Die sind verjährt, die sind vorbei, da gibt es nichts mehr.
Also der hat eine richtige Nachschaupflicht auf seinen Flächen der Landwirten, wenn er achtlos liegen lässt und sich sowieso nicht drum kümmert.
Naja, das macht ja sowieso kein Landwirt.
In der Regel nicht, nö.
Es gibt keinen Landwirt, der seine Flächen achtlos liegen lässt. Also ich weiß nicht, wo der dieses landwirtskritische Framing
gibt es,
von dir herrührt.
Natürlich gibt es die schon.
Ja,
ja, auf jeden Fall.
Kenne ich gar nicht. Ich kenne nur fleißige, engagierte,
im Großen
umweltbewusste,
sind die das auch, keine Frage,
nachhaltig wirtschaftende Landwirte. Und die sind natürlich bei ihren Flächen regelmäßig dabei zu gucken, aber sie können eben auch nicht jeden Quadratmeter immer angucken. Das ist dann schlecht für den Landwirt, wenn er dann eben zu spät kommt mit der Schadensmeldung und gut für den Jäger, dass er dann eben nicht bezahlen muss. Nur, wenn man nicht bezahlen muss, heißt das ja nicht, dass man auch nicht bezahlen kann oder dass man vielleicht zur Kompensation mal ein Stück Wild über den Tisch schiebt,
ja,
auch wenn man gar nicht mehr verpflichtet ist. Denn der Landwirt wird durch so ein Verfahren ja auch konditioniert.
Ja.
Und beim nächsten Mal weiß er dann, wie er mit dem Jäger umzugehen hat, dass er nämlich rechtzeitig seine Ansprüche geltend machen muss und dann eventuell vielleicht mit anwaltlicher Unterstützung daran geht. Und eine Rechtsschutzversicherung hat er auch noch und führt das dann durch zwei Instanzen. Also man kann vielleicht mal eine Schlacht gewinnen, aber nicht unbedingt gleich den ganzen Krieg.
Ja.
Wichtig ist schon, dass man einen Ausgleich findet, dass es irgendwie fair und gerecht ist und dass es auch so empfunden wird.
Da komme ich gleich nochmal drauf zurück, aber erst nochmal zu dem Wildschadensschätzer möchte ich gerne noch was sagen. Was ist denn, erstmal die Frage, dürfen die Jäger grundsätzlich dabei sein bei dieser Ortsbegehung, die dann stattfindet durch den Schätzer, oder ist der außen vor und darf dem gar nicht über die Schulter schauen bei dem, was er da macht?
Also wir haben ja ein Grundrecht auf rechtliches Gehör und immer wenn es eine Verletzung dieses Grundsatzes des rechtlichen Gehörs gibt, gibt es ganz erhebliche formelle Bedenken, ob das Ganze überhaupt noch rechtmäßig zustande gekommen ist. Und da haben auch schon Gemeinden das Portemonnaie aufgemacht, nämlich ihr Stadtsäckel, um Schadensersatz zu bezahlen aus Amtshaftung, weil sie eben nicht die richtigen oder gar nicht geladen haben.
Ja.
Also in dem Moment, wo der Geschädigte den Schaden bei der Gemeinde anmeldet, liegt der Ball im Feld der Stadt, der Gemeinde, und sie muss dann entsprechend den Formvorschriften auch laden. Sie muss ordentlich laden, das ist alles geregelt, und sie muss auch die richtigen Parteien laden. Tut sie das nicht, steht sie selbst in der Haftung und muss nachher im Zweifel sogar den Schaden bezahlen.
Und jetzt bin ich mit dem Wildschadensschätzer, ich finde das ist ein tolles Wort, deswegen werde ich das vielleicht noch 2-3 Mal sagen. Wenn ich jetzt mit dem Wildschadensschätzer, auch wenn es schwerfällt, im Feld stehe und ich merke, okay, der Typ hat null Ahnung. Was habe ich da für Möglichkeiten als betroffener Jäger?
Du hast natürlich die Möglichkeit, dich in diese Debatte einzubringen. Bei so einem Termin um die Feststellung des Wildschadens ist der Wildschadensschätzer nicht der Chef im Ring, sondern der jeweilige Sachbearbeiter der Gemeinde. Der jeweilige Sachbearbeiter der Gemeinde, dem gegenüber kann dann der Jäger auch seine Einwände erheben. Und das muss er auch tun. Und im Zweifel gibt es nochmal einen zweiten Termin. Oder wenn man merkt, mit dem Wildschadensschätzer haut das gar nicht hin. Wenn das durchgeht, was der sich hier vorstellt, dann bin ich pleite. Dann sollte man sich wirklich noch einen Sachverständigen holen oder eben aus dem Beratungsring jemanden holen oder einen externen Gutachter, mit dem man das Ganze nochmal überprüft. Nicht erst und nicht nur auf dem Papier, sondern wirklich auch vor Ort sich das anguckt, sich die zweite Meinung einholt, und die kann man dann im Zweifel in einem Prozess auch schon einbringen. Das Ganze läuft ja in diesem Vorverfahren durch die Gemeinde und die Gemeinde macht einen sogenannten Vorbescheid. Und gegen diesen Vorbescheid hat man die Möglichkeit, Klage zu erheben beim Amtsgericht. Und wenn man das nicht macht, ist das Ganze dann rechtskräftig und dann muss man eben bezahlen. Wenn man Klage erhebt, ist also der Jäger, der Kläger, der Geschädigte, der Beklagte. Und dann geht es darum, ob diese Wildschadensschätzung korrekt ist. Die kann man dann eben nochmal en Detail auch überprüfen lassen. Und wenn man dann einen Sachverständigen an der Hand hat, der sagt, also das, was der Wildschadensschätzer hier aufgeschrieben hat, das stimmt vorne und hinten nicht. Oder die Schäden, die der Wildschadensschätzer hier einbezogen hat, die sind alle uralt und deshalb können die hier auch nicht tauglich sein, einen Anspruch zu begründen. Dann hat man als Jäger sehr gute Chancen, auch gegen einen belastenden Vorbescheid im Klageverfahren vorzugehen. Und manchmal geht das auch durch mehrere Instanzen.
Bevor du mir jetzt auch noch Amtsbashing vorwirfst und nicht nur Bauernbashing, ich frage das deswegen, weil ich zum Beispiel an meine Heimatgemeinde denke, dort Güftkine Schwiene, und dann kann es da ja auch keinen erfahrenen Wildschadensschätzer geben. Und wenn die jetzt auf einmal wie so eine Schwemme einfallen sollten ins gelobte Land, dann frage ich mich, wie die da dann da...
Der soll ja nicht die Wildschweine begutachten, sondern die Schäden an dem Acker. Dafür muss der nicht besonders wildschweinaffin sein.
Ja, aber wenn der noch nie einen Wildschaden von einem Wildschwein gesehen hat?
Ja, das wäre ja zum Beispiel dann dein Einwand, wenn du sagst, der Schaden ist gar nicht vom Wildschwein, sondern vom Dachs.
Ja.
So, und beim Dachs haben wir keinen ersatzfähigen Schaden, den er anrichtet, sondern es ist ja klar geregelt, eben von Schalenwild, Fasanen und Kaninchen, und alles andere ist ja gar nicht wildschadensersatzpflichtig.
Ja.
Und wenn der Dachs irgendwo im Mais sein Unwesen treibt, gut, das sieht man natürlich dann schon, ob es da eine Fährte gibt oder eine Spur.
Ja.
Und ob da so ein genagelter Dachsabdruck zu sehen ist oder ein mit Geäfter versehener Schalenabdruck einer Sau, klar, das wird auch ein emsländischer Wildschadensschätzer unterscheiden.
Wieso sagst du das, wieso betonst du das jetzt so besonders, auch ein emsländischer?
Weil du gesagt hast, dort gäbe es ja keine Sauen und deshalb seien die ja nicht so erfahren in dieser Frage der Abschätzung dieses Schadens.
Ich find's schön, natürlich weißt du, wo ich herkomme, aber ich spreche vom gelobten Land und du gleichzeitig vom Emsland, das passt also. Wir sind uns wie immer sehr einig, das freut mich sehr.
Wie du weißt, habe ich ja sehr, nicht nur sehr große Sympathien zum Emsland, sondern auch mein Großvater hat dort ja gearbeitet und insofern freue ich mich ja immer, wenn ich aus dieser schönen Gegend höre, die ja doch ganz anders ist als unser wunderschöner Ostteil des schönsten Bundeslandes der Welt.
Absolut. Ja, jetzt sind wir schon im Verfahren. Ich habe Klage nicht eingereicht, das ist alles gut gelaufen, weil wir uns einig geworden sind vor Ort und dann ist alles fertig.
Ja, dann kann man gibt es eine entsprechende Einigungsschrift und der jeweilige Beamte gibt dann das raus, wird zugestellt, richtig formell und dann kann auch der Geschädigte nicht nur die Zahlung verlangen, sondern die Zahlung sogar durchsetzen im Wege der Zwangsvollstreckung. Also das ist ein Titel und da kann man dann losgehen. Und es gibt auch übrigens in einigen Jagdpachtverträgen so Klauseln, da steht dann, wenn also ein Jagdpächter mit der Zahlung des Wildschadens in Verzug gerät, ist das ein Grund für eine fristlose Kündigung des Jagdpachtvertrages?
Das wäre jetzt nämlich auch noch eine interessante Frage. Was mache ich denn, beziehungsweise was passiert denn mit dem Jagdpächter, der sehr geldig ist und der sagt, ja, Wildschaden, das ist mir eigentlich egal, ich bezahle das und fertig. Und irgendwann hat der Bauer aber keine Ernte oder kein Heu mehr zu. Also Heu ist natürlich auch eine Ernte, aber hat nichts mehr zum Einfahren. Wie gibt es da eine Regelung, wie hoch ein Wildschaden sein kann oder wie untätig ein Pächter bzw. ein Jagdausübungsberechtigter sein kann, der dann aus seinem Jagdpachtvertrag rausfliegt?
Ja, also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Selbst wenn das nicht ausdrücklich im Jagdpachtvertrag steht, dass der Jagdpächter eine Kündigung bekommen kann, wenn er Wildschaden nicht zahlt oder wenn er nicht den Wildbestand entsprechend reduziert. Auch das ergibt sich schon aus den allgemeinen Gesetzen, aus den allgemeinen Vorschriften und auch aus dem Bundesjagdgesetz. Da ist es schon so, auch nicht nur aus der Hegeverpflichtung, sondern eben auch aus der Spezialvorschrift 2627 Bundesjagdgesetz, dass dort eben auch diese übermäßigen Wildschäden zu verhindern sind. Und zwar insbesondere auch durch den Jagdpächter. Der kann also nicht sagen, ich züchte jetzt hier die Wildschweine, fütter die ordentlich mit Kartoffeln und Rüben und Mais und hau da alles voll. Und was sie an Wildschaden machen, ist mir auch völlig egal. Hauptsache, ich mache einmal im Jahr eine tolle Drückjagd für meine Freunde oder Standesgenossen. Und alles andere ist mir egal. So geht's nicht. Da muss man natürlich ein bisschen Hintern in der Hose haben, um sich dann da durchzusetzen. Und dann muss man über die Jagdgenossenschaft gehen und sich da beschweren, aber auch über die Jagdbehörde. Auch die sind dafür zuständig, dass hier die Wildbestände in einem gesunden Maßstab vorzufinden sind und das Ganze nicht überhand nimmt, bloß weil eben Jäger ganz besonders viel Freude an der Jagd haben wollen. Und das ist die eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist eben auch dann die des Wildschadens. Und es gibt sogar noch, ich hatte das eingangs gesagt, der 823 BGB. Da gibt es auch noch einen zweiten Absatz dazu. Und mit dem zusammen gibt es Schutzgesetze. Und das sind eben auch hier diese Vorschriften aus dem Bundesjagdgesetz. Und wenn ein Jagdpächter eben in grober Absicht nur für sich und seine Freunde ganz viel Wild heranzüchten will, zum Nachteil der Landwirte, dann gibt es auch dort noch einen weiteren Schadensersatzanspruch, den man dann eventuell ziehen kann, der nicht dem Wildschadensrecht auf Landesebene entspricht, sondern der dann direkt aus dem BGB und dem Bundesjagdgesetz kommt. Also wer sich sehr grob, weit ungerecht verhält, der kann damit rechnen, dass er auch ziemlich die ganze Härte des Gesetzes zu spüren bekommt. Sogar bis hin zu einer Ersatzvornahme, dass also die untere Jagdbehörde Jäger gegen Entgelt sogar beauftragt, sich der Überpopulation anzunehmen.
Lernen durch Schmerz.
Ja, ist natürlich dann sehr aufregend für alle Beteiligten, mit viel Aufwand verbunden, mit viel Ärger verbunden, mit viel Unmut verbunden. Auch mit Kosten verbunden natürlich. Aber wir Jägerinnen und Jäger sind aufgefordert, uns anständig zu verhalten. Und das gilt eben nicht nur gegenüber dem Wild oder gegenüber unseren Mitjägern, sondern es gilt eben auch gegenüber den Jagdgenossen und den Bewirtschaftern der entsprechenden landwirtschaftlichen Flächen.
Naja, mit den meisten Landwirten klappt es ja auch ganz gut zusammen.
Ja, man kann auch mal ein klärendes Gespräch führen. Manche sind ja auch durch einen Vorpächter oder durch Flächen in einer anderen Jagd geschädigt. Auch irgendwie, wie ich das vorhin ja gesagt habe, negativ konditioniert. Sie haben dann schon mal schlechte Erfahrungen gemacht mit Jägern. Und wenn man merkt, da ist jemand, mit dem es nicht so ganz gut kirscht, dann muss man halt mit dem auch mal reden.
Ja.
Und ich habe das schon öfter erlebt und auch selber so gemacht. Und dann kann man dem auch mal die Rechtslage erklären, aber eben auch erklären, dass wir alle heute Handys haben und uns über jede SMS oder WhatsApp freuen, die sagt, da und da ist Wildschaden, setzt euch da mal hin. Und es geht nur miteinander, es geht nicht gegeneinander. Und dann muss eigentlich die Maxime sein, Wildschaden zu verhüten, statt Wildschaden zu regulieren und zu bezahlen.
Ja, und das Verhüten fängt eben schon weit vorher an, wie wir.
Ja.
Mit der richtigen Jagdstrategie zum Beispiel.
Auch mit der richtigen Jagdstrategie. Es ist ja nun auch so, wenn du wirklich so schießt, wie wir hier früher schießen sollten, die Wildschweine nach dem Lüneburger Modell, dass du ja quasi nur Frischlinge schießen darfst, dann kannst du Überpopulation dadurch nicht reduzieren. Da musst du eben auch schon mal nachrangige Bachen in der Zeit, in der sie nicht führen, erlegen.
Ja.
Und nur durch den Bachenabschuss kannst du dann eben das Wild auf ein gesundes Maß reduzieren. Aber das schmälert natürlich die Chancen, jagdlich erfolgreich zu sein.
Ja.
Und da ist eben so die Frage, was will ich denn? Will ich ein wildreiches Revier oder will ich Ruhe und Frieden mit meinen Jagdgenossen? Und irgendwo dazwischen muss es ja liegen.
Ja.
Sodass man also trotzdem reichlich Wild hat, aber eben auch nicht reichlich Schäden, sondern ein harmonisches Verhältnis, dann bekommt man die Jagd ja auch wieder gepachtet nach Ablauf der einen Pachtperiode.
Ja, jetzt habe ich noch einen Sonderfall, fällt mir da gerade noch ein. Wahrscheinlich kannst du dazu auch was sagen. Wir hatten erst einen Acker, also nicht wir, sondern jetzt hypothetisch gesagt, wir haben einen Schlag, einen Acker, da wurde Mais angebaut, der wurde geerntet, wurde dann aber nur grob untergegrubbert, um dann im Frühjahr wieder neu bestellt zu werden. Heißt, wir haben noch ziemlich viel Leckeres für die Wildschweine in der Fläche liegen. Und jetzt, sobald die Saat dann wieder keimt, kommt der Wildschaden. Ist das trotzdem ein Wildschaden wie jeder andere auch? Oder kann man da noch irgendwie eine Nachlässigkeit dem Landwirt gegenüber unterstellen?
Also da gibt es zwei Termini Techniki.
Sehr schön.
Nämlich die gute fachliche Praxis und die Schadensminderungspflicht oder Mitverschulden, steht im BGB 254. Und beides bringt man so ein bisschen zusammen, wirft das in einen Topf, rührt das ein bisschen um und argumentiert dann gegenüber dem Landwirt, also wenn du deinen Acker ordnungsgemäß beerntet hättest, der guten fachlichen Praxis entsprechend, dann wären da nicht 5 Tonnen Maiskolben übergeblieben, die du dann eingegrubbert hättest und die Sauen natürlich angelockt haben. Und deshalb rechne ich dir ein Mitverschulden zu, auch wegen Verstoßes gegen die Schadensminderungspflicht als Geschädigter. Und dieses Mitverschulden kann zwischen 1% und 100% liegen.
Ach, Wahnsinn. Okay.
Und wenn man dann sagt, also du hast ja hier die Kirrung aus deinem Acker quasi
eine Kirrung
gemacht oder einen Wühlacker gemacht, dadurch, dass du da 5 Tonnen Maiskolben untergefräst hast, dann geht das Mitverschulden schon in Richtung 100%.
Wahnsinn, ja.
Also derjenige, der die Gefahr setzt, wird auch berücksichtigt dann bei der gerechten Verteilung des Schadens. Und deshalb ist da ja so viel möglich. Und man ist ja nie sicher, wohin die Reise geht. Wie ticken die Richterinnen und Richter? Wie ticken die Sachverständigen, die vielleicht vom Gericht bestellt werden? Wie tickt das Gericht in der nächsten Instanz? Also es ist ja auch ein Wabankspiel, wenn du da jetzt so ein formelles Verfahren machst. Und deshalb reden miteinander.
Du hast es gerade schon sehr schön gesagt, wir sitzen, der ländliche Raum, mein Gott, heute ist aber auch was los, der ländliche Raum sitzt im gleichen Boot.
Im selben sogar.
Und wir sollten da auf jeden Fall gemeinsam immer an einem Strang ziehen. Kannst du jetzt noch so ein Stichwort da rein?
An einem.
An einen Strang.
Kein Konsonant davor.
Einen Strang ziehen. Ja, herrlich, ja. Auf jeden Fall, genau so ist es, denn vor Gericht sitzen dann die Leute, die meist nicht so viel mit der, also abgesehen von ihrem Beruf, mit dem ländlichen Raum zu tun haben. Und deswegen sollten wir alles daran tun, dass wir uns mit den Landwirten immer gut auseinandersetzen.
Landwirte und Jäger sitzen in einem Boot und müssen gemeinsam dafür sorgen, dass sie gemeinsame Gegner bekämpfen und nicht sich untereinander
bekriegen.
Genau.
Absolut.
Und dann zanken, wie du immer sagst.
Ja,
du mal mit mir
du machst. Zankst. Du bist hier der Oberzanker. So, das war ein schönes Schlusswort, finde ich.
Dass man sich zanken soll?
Nein,
dass wir, du mich immer zankst.
Dass wir alle
dass wir uns immer zanken?
Oder wir die Zankenden sind. Ja, wir sitzen alle im...
Oder dass du zänkisch bist.
Zänkisch bin ich auch manchmal, ja. Mhm. Ich raufe mich auch manchmal ganz gern.
Ja? Mhm. Wollen wir das verbal oder auch physisch?
Verbal, nein, verbal.
Okay.
Für alles andere gab es früher Schützenfeste.
Ich hoffe, dass es mal wieder eins gibt. Ich möchte mal wieder so ein richtiges Schützenfest
erleben. Ja, mit diesen kleinen, schönen Bierchen, 0,2 ja. Gläser.
Und ich habe neulich mit einem Jagdfreund gesprochen, der kommt aus Springe.
Ja.
Und die trinken da ja wie in Hannover auch Lütjelage.
Ah.
Die sprechen ja auch so schön, so ein bisschen breiter.
Ja.
Also nicht Lütjelage, sondern Lütjelage. Da trinkt man ja so ein kleines Bierglas. Das ist ja, glaube ich, nur...
Ein Ponybier.
Ja, 0,1
ja,
oder so. Und ein Korn dazu.
Bios. Ja.
Und dann lässt man während des Trinkens des Bieres den Korn oben in das Bier reinlaufen.
Ja.
Und dann trinkt man das zusammen.
Das ist ein tolles Geschmackserlebnis.
Ich glaube, das sollten wir unbedingt mal ausprobieren.
Machen wir. Mit einem Social Media Live Event.
Oh,
betreutes
ja.
Trinken.
Betreutes Trinken. Und du bringst den Korn aus dem Emsland mit.
Selbstverständlich.
Da habt ihr ja genug davon.
Den einzig wahren emsländischen Korn. Sehr schön. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Hört uns das nächste Mal hoffentlich auch wieder zu. Nein, das nächste Mal könnt ihr uns wieder zugucken. Wir bereiten nämlich gerade die nächste Aktion mit den Landwirten gemeinsam vor. Und zwar sind wir gerade mitten in der Maat und einige Flächen sind noch zu mähen. Und da nehmen wir euch mit, wenn wir versuchen, möglichst viel Jungwild aus der Fläche zu retten.
Und es geht natürlich auch bei unserem YouTube-Kanal noch um viele andere Themen, die da immer und jederzeit abrufbar sind.
Am besten bekommt ihr das mit, indem ihr uns folgt, uns liked.
Und den Kanal abonniert. Teppe und Schwäne ob Jagd.
Hoido.
Joho.
Teppe und Schwäne ob Jagd ist eine Produktion der Jagdmedien des Niedersächsischen Jägers. Mit freundlicher Unterstützung von Franconia, den VGH-Versicherungen, Blaser, JP Sauer und Sohn, Lindt Gewärmebildoptik und Land Rover.